Herzlich willkommen beim Podcast des IFM Bonn. Mein Name ist Jutta Kröschel und ich freue mich sehr, dass Sie sich für die aktuelle Forschung des Instituts für Mittelstandsforschung interessieren. Heute wollen wir mal nachfragen, welche Rolle eigentlich die Ordnungspolitik bei der aktuellen ökologischen und digitalen Transformation spielen kann und spielt. Welche Rahmenbedingungen brauchen die mittelständischen Unternehmen? Was kann und muss aus Sicht der Wissenschaft und Wirtschaft aktuell verbessert werden? Um all diese Fragen zu klären, haben wir wieder renommierte Vertreterinnen und Vertreter aus der Wissenschaft, Wirtschaft und Politik eingeladen. Frau Professorin Welter, gerade die ökologische Transformation ist aktuell mit vielen Regularien verbunden. Am Institut für Mittelstandsforschung beschäftigen Sie sich ja regelmäßig mit der Bürokratiebelastung in den Unternehmen. Was ist das Ergebnis Ihrer Forschungen? Greift die Wirtschaftspolitik aktuell zu viel lenkend in den Markt ein?
Regulierungen sind ja zunächst einmal nichts anderes als diese Spielregeln, weil sie verlässliche Rahmenbedingungen schaffen. Sie können aber den Mittelstand, und das haben wir in jüngeren Studien festgestellt, auch stark überfordern. Wir nennen das psychologische Kosten der Bürokratie. Also weniger der Kostenaufwand, der mit der Erfüllung von bürokratischen oder Regulierungen verbunden ist, als die Betroffenheit, dieses Gefühl, dass man sich in einer Tretmühle befindet und aus der Tretmühle auch nicht mehr so ganz herauskommt. Häufige Regulierungsänderungen sind ein Problem, gerade auch für die kleineren mittelständischen Unternehmen. Das verletzt die Konstanz der Wirtschaftspolitik.
Wir wollen dies nun mal konkret machen, Herr Wolter. Sie haben mit Ihrem Forschungsteam am IFM Bonn am Beispiel der klimaschutzbezogenen Regulierungsmaßnahmen untersucht, welche Wirkung diese in den Unternehmen entfalten und welche Hürden die Unternehmerinnen und Unternehmer sehen. Was empfehlen Sie denn der Wirtschaftspolitik aufgrund Ihrer Forschungsergebnisse?
Also wichtig ist zumal erstens die Anzahl an Regulierungen zu reduzieren. Es sollten möglichst wenige Instrumente eingesetzt werden, die eine möglichst direkte Wirkung haben. Insbesondere Regulierungen mit gegenteiligen Anreizwirkungen, also die möglicherweise dem Klimaschutz entgegenstehen, sollten hier möglichst vermieden werden. Und es sollte keine Regulierung erfolgen, wenn es nicht irgendwie sinnvoll dann auch mit kontrolliert werden kann. Also sprich, diese Auditierung, die dann schlichtweg teilweise nicht mehr durchführbar ist, da sollte man dann lieber sagen, okay, wir vertrauen da erstmal und gehen nur dann rein, wenn wir da wirklich konkrete Anhaltspunkte haben, dass da was schiefläuft. Regulierungstiefe sollte verringert werden. Man sollte den Unternehmen eine möglichst große Flexibilität einräumen. Um es mal platt zu sagen, wenn ich eine 50-prozentige CO2-Reduzierung erreichen will, kann ich jedem Unternehmen vorschreiben, du musst 50% reduzieren. Ich kann aber auch im Prinzip eine Anreizregulierung machen, wo dann eben ein Unternehmen je nach Bedarf mehr machen kann, anderes weniger. Das ist dem Klima in letzter Konsequenz egal. Aber es ist natürlich wesentlich effizienter, wenn ich auf die Einzelheiten im jeweiligen Unternehmen eingehen kann. Dann sollten die Änderungsfrequenzen reduziert werden. Man ist klar, es gibt immer wieder technische Neuerungen, die muss man berücksichtigen. Es gibt neue Erkenntnisse, die kann man nicht völlig ausblenden. Aber im Prinzip sollte man schon versuchen, dass ein stabiler Rahmen geschaffen wird, der dann möglichst selten angepasst wird. Des Weiteren sollten auch möglichst keine Ausnahmeregelungen geschafft werden. Das sollte eigentlich versucht werden, dann im Rahmen mit einzubauen. Und immer diese Ausnahmeregelungen, die geschaffen werden, weil vielleicht dann eben doch bestimmte Unternehmen überfordert werden, führen natürlich zu einer erheblich gestiegenen Bürokratie, weil der dann wieder nachgewiesen werden muss, dass ich unter diese Ausnahmeregelung falle und, und. Und die Zertifizierung und Kontrolle sollte auf möglichst wenige Schlüsselindikatoren beschränkt werden.
Herr Professor Kritikos, auch Sie haben sich am DIW Berlin die zunehmende Bürokratiebelastung angesehen. Zu welchen Forschungsergebnissen kommen denn Sie?
Herr Wolter hatte ja schon in seiner Rede im Prinzip auf sehr detaillierte Art und Weise deutlich gemacht, in welchen alltäglichen Bürokratielasten Unternehmen sich befinden. Und man muss eins konstatieren, wir haben die Forderung nach Bürokratieabbau, hören wir eigentlich seit 20 Jahren. Wenn wir diese 20 Jahre zurückschauen, ist eins, glaube ich, nicht gelungen, in Summe Bürokratieabbau zu erzielen. Und genau das führt eben zu der Frage, ist Bürokratieabbau die richtige Zielsetzung? Denn wir sehen gleichzeitig, und das hat ja auch Herr Wolter klar gemacht, es gibt einen konstanten Bedarf an neuer Regulierung, Zunahme der Regulierungsdichte, zunehmende Komplexität etc. Ein Minister aus dem Nebenan-Ministerium spricht schon vom Bürokratie-Burnout. Und ich möchte die vielen, vielen Belastungen, die Unternehmen aushalten, jetzt nicht nochmal wiederholen. Herr Wolter hat das ja im Prinzip sehr klar gemacht. Man kann allerdings eben auch die beliebten Beispiele nochmal in Erinnerung rufen von den 6 Jahren, die es dauert, um einen Windpark bewilligt zu bekommen, und die 45 Ordner bis hin, dass ein thailändischer Koch nur kochen darf, wenn die Küche auch ausreichend thailändische Gerichte produziert. Alles das ist eine Form von Belastung, mit der man sich eben auseinandersetzen muss. Und was findet man, das muss man auch nochmal betonen und sicherlich etwas provokativ wiederholen, was findet man auf Verwaltungsseite? Nun, unflexibles, sich absicherndes Verwaltungshandeln. Man will umgehen, sich absichern, dass man nicht verklagt wird. Ja. Und was man eigentlich hoffte, vor langer Zeit überwunden zu haben, was aber auch vermehrt wieder zunimmt, ist das sogenannte Zuständigkeitsdenken. Nichts Bequemeres, als ich zu sagen zu können, als ich bin nicht zuständig.
Und wie könnte es aus Ihrer Forschungssicht besser laufen?
In den nordischen Ländern, die ja nicht gerade bekannt sind für wenig Regulierung, sondern wirklich eher für viel Regulierung, dort haben wir eine sehr hohe Verwaltungsqualität. Und was wir dort beobachten können, ist, die Erhöhung der Regulierungsdichte hat keinen negativen Einfluss auf wirtschaftliche Entwicklung. In Ländern mit mittlerer Verwaltungsqualität, Deutschland also, hat die Erhöhung der Regulierungsdichte einen massiven negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung. Was heißt das? Das heißt, dass wir uns wirklich anfangen müssen, auseinanderzusetzen, was gute Verwaltungsqualität heißt. Warum? Gute Verwaltungsqualität sorgt eben genau dafür, was eben der Vorredner Herr Wolter auch gesagt hat, dass es gar nicht erst stattfindet. Eine effiziente Umsetzung von Verwaltungsvorschriften in kurzer Zeit. Das muss das Ziel sein, um hohe Regulierungsdichte sozusagen machbar zu machen. Was wir damit erzeugen, ist der positive Effekt. Friederike Welter hat es vorhin gesagt, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Rechtssicherheit sind ja auch hohe, wichtige Güter. Ja? Das heißt mit anderen Worten, die regionale Verwaltungsqualität ist etwas so etwas wie eine aktive Gestaltung von Wirtschaftspolitik, im Guten wie im Schlechten. Ja. Im Schlechten ist es eben eine Wirtschaftspolitik, die in der Tendenz verhindert. Im Guten ist es eine Wirtschaftspolitik, die eben Unternehmenswachstum ermöglicht. Das heißt, die Erhöhung der Verwaltungsqualität sollte ein zentraler Zielfaktor werden. Verwaltung als hochwertiger Dienstleister, um das ganz abstrakt zu sagen, Verwalter, und das ist vielleicht der Schlüsselbegriff da drin, Verwaltungen als Partner von Unternehmen und nicht als Behörde, die die Unternehmen wirklich von sehr weiter Distanz sehen. Und das ist, wenn man in die nordischen Länder fährt, genau das erlebt man. Verwaltung sieht sich als Partner von Unternehmen.
Die Behörden als Partner. Ist dies aus Sicht des Handwerks, deren Verbandsvertreter Sie ja sind, Herr Dr. Terton, der Schlüssel zum Bürokratieabbau?
Auch wir sehen, dass staatliche Verwaltung eher sich als Servicepartner für Unternehmen und Betriebe verstehen sollte. Bürokratie darf keine Transformationsbremse sein, sondern muss sozusagen eine Spielregeln auf dem Feld geben, damit eben gerade auch die für unseren Wirtschaftsbereich prägenden kleinen und mittelgroßen Unternehmen im Vergleich zu Großunternehmen das gleiche Playing Field vorfinden, effiziente und digitale Verwaltung vor Ort, die Qualität unterstützen wir, ist entscheidend. Das zweite, Technologieoffenheit zulassen, denn technologischer Fortschritt ergibt sich daraus, dass die besten Ideen sich am Markt durch neue Produkte und Lösungen durchsetzen. Das ist ein wichtiges Prinzip. Genauso wie den Preismechanismus wirken lassen, Angebotsausweitung statt Preissubvention, nicht nur auf den Energiemärkten, sind hier eher das Gebot der Stunde. Wir sehen auch in der Steuerpolitik eine wichtige Rahmensetzung, Da erleben wir auch beispielsweise durch das Wachstumschancengesetz. In der Tat waren da auch viele Chancen. Leider sind gar nicht mehr so viele nach den Einigungen übrig geblieben, aber wichtig ist hier, gezielte Impulse zu setzen und die Rahmenbedingungen zu geben, damit eben letztendlich auch Wachstum und Wettbewerb hier umgesetzt werden können. Genauso das Thema Sozialsysteme, nachhaltig finanzieren, lohnintensive Betriebe entlasten. Handwerk ist lohnintensiv. Das heißt, wir müssen schauen, dass gerade auch die Sozialabgaben nicht immer in immer höhere Sphären schreiten, sondern wir müssen hier auch eine Bremse einziehen. 40% haben wir mal gesagt als Sozialabgabenbremse als wichtigen Punkt. Vorletzter Punkt, auch wichtig, unser Land besteht ja nicht nur aus Städten, ganz im Gegenteil, neben den Ballungsräumen kommt dem ländlichen Raum eine sehr große Bedeutung zu. Auch hier kriegen wir nur eine Stärkung des Standortes, wenn wir die Regionalpolitik im Sinne von Städten und Ländern mitdenken. Das heißt Leistungsnetzausbau auch in der Fläche denken, im Nah- und Fernbereich und auch gerade die digitale Infrastruktur flächendeckend beschleunigen. Und schließlich eins der wichtigen Punkte, eine der wichtigsten Ressourcen in unserem Land sind die Menschen, Fach- und Arbeitskräfte. Nur wenn es uns gelingt, die Gleichwertigkeit von beruflichen und akademischen Bildung sicherzustellen und auch ein effizientes Fachkräfteeinwanderungsgesetz umzusetzen, werden wir die nötigen Fachkräfte finden, die es braucht, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten.
Damit die Wirtschaft auch zukünftig am Laufen gehalten wird und nicht ins Hintertreffen zu den Volkswirtschaften anderer Staaten gerät, müssen sich die Unternehmen aktiv mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Herr Büchel, welche Bedeutung nehmen dabei die Daten ein, die die Unternehmen unter anderem von ihren Kunden gewinnen? Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ja hierzu intensiv geforscht.
Daten gelten generell als Rohstoff der Digitalisierung. Sie entstehen einerseits in Unternehmen, können aber auch in Unternehmen dazu verwendet werden, um beispielsweise Prozesse einerseits zu beobachten, zu steuern, zu analysieren, aber auch um Prozesse zu automatisieren. Ein Beispiel in dem Themenfeld sind zum Beispiel intelligent gesteuerte, intelligent vernetzte digitale Maschinen oder beispielsweise Bestell- oder Rechnungsvorgänge, die heutzutage in großem Umfang im Digitalen abgewickelt werden. Basierend auf Daten können aber auch sogenannte datengetriebene Innovationen entstehen. Also ein Beispiel, das an dieser Stelle oft genannt wird, ist der Bereich Predictive Maintenance oder prädiktive Wartung. Also da ist die Idee, dass zum Beispiel Hersteller von Maschinen oder Anlagen die Maschinen und Anlagen mit Sensoren versehen, sodass kontinuierlich Daten gesammelt werden und die Hersteller im Endeffekt von verschiedensten Kunden Daten in großem Umfang bündeln können, sammeln können und gemeinsam analysieren können, sodass sie beispielsweise für ihre Wartungsaktivitäten nutzen können und somit beispielsweise Ausfallwahrscheinlichkeiten ihrer Maschinen präziser vorhersagen können, sodass im Endeffekt beim Kunden Wartungen durchgeführt werden, bevor die Maschine tatsächlich stillsteht. Oder auf der anderen Seite vielleicht aber auch Wartungen auslassen können, wenn die Maschinen über ihre Daten signalisieren, dass Wartungen nicht zwingend möglich sind. Für Kunden ist das natürlich vorteilhaft. Einerseits, weil die Produktion nicht stillsteht oder andererseits, weil beispielsweise kostenintensive Wartungen nicht durchgeführt werden müssten. Daten haben aber auch einen großen Vernetzungsaspekt. Und hier ist das Stichwort Data Sharing. Also beispielsweise, wenn Daten lieferkettenübergreifend mit anderen Unternehmen ausgetauscht werden, ist es beispielsweise für ein Unternehmen, das sich beispielsweise inmitten einer Lieferkette befindet, in Echtzeit möglich, Nachfrageänderungen am Ende der Wertschöpfungskette wahrzunehmen und in ihre eigenen Aktivitäten mit aufzunehmen, aber gleichzeitig auch, wenn es zu Engpässen zu Beginn der Lieferkette oder am Anfang der Lieferkette kommt, dies mit aufzunehmen. Daten oder Datenvernetzung kann aber auch als ein Kooperationsgrund sein. Beispielsweise kann Datenaustausch, also Data Sharing, verwendet werden, um beispielsweise Geschäftsbedingungen zu stärken. Und letztlich sind Daten elementar oder der Grundstoff für Anwendung der KI-Anwendung. Also beispielsweise werden Daten dazu verwendet, um KI-Anwendung letztendlich zu trainieren. Wenn man vielleicht an KI-gestützte Bilderkennung denkt, die im Produktionsprozess eingesetzt wird, wenn beispielsweise Intakte von beschädigten Produktionsteilen automatisiert und autonom durch KI aussortiert werden müssen diese KI-Anwendungen zunächst mit einer Vielzahl an Daten trainiert werden, die beispielsweise Fotos von intakten und beschädigten Produktionsteilen anliefert, sodass darüber Muster erkannt werden können und das auf neue, ganz neue Produktionsteile übertragen werden kann. Das zu den Potenzialen von Daten für Unternehmen.
Und wie bewerten Sie den aktuellen Status in den Unternehmen, Herr Büchel?
Wir sehen, dass über alle Unternehmen hinweg lediglich ein von drei Unternehmen Data Economy Ready ist. Das heißt, auf der anderen Seite, zwei Drittel der Unternehmen erfüllen nicht die Voraussetzungen, um effizient und effektiv an der Datenökonomie teilzunehmen. Darüber hinaus sehen wir, dass, wenn man die einzelnen Unternehmengrößenklassen sich anschaut, ist, dass es da doch schon erhebliche Unterschiede gibt. Also während die Ergebnisse der kleinen Unternehmen sehr, sehr nah an dem aller Unternehmen sind, weil es hier eine Anzahlgewichtung dahinter steckt, sind die Anteile der mittleren und großen Unternehmen dagegen relativ höher. Also bei den mittleren Unternehmen sind es jedes zweite am aktuellen Datenrand sogar 62% der Unternehmen, die Data Economy Ready sind. Und bei großen ist es gar 3/4 der Unternehmen, die Data Economy Ready sind. Was wir auch sehen, dass sich die Anteile zwar nur sehr gemächlich, aber doch in den einzelnen 3 Jahren kontinuierlich steigern. Und das ist gerade bei den mittleren Unternehmen besonders gut zu erkennen, wo der Anteil um 11 Prozentpunkte hochgeht. Wenn man sich die einzelnen 3 Säulen genauer anschaut, sehen wir, dass die Unternehmen beim Datenspeichern schon relativ weit sind und auch beim Datenmanagement im Durchschnitt etwa die Hälfte der für das Datenmanagement relevanten Aspekte erfüllt. Was wir allerdings sehen, dass es bei der dritten Säule der Datennutzung doch noch erhebliche Potenziale gibt. Und der Befund ist besonders bedauerlich, weil sich für die einzelnen Unternehmen ja tatsächlich der Mehrwert über Daten erst tatsächlich in der vielseitigen, breiten Nutzung der Daten ergibt.
Herr Professor Block, Sie haben an der Universität Trier untersucht, wie weit die Dekarbonisierung im Mittelstand vorangeschritten ist. Zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen? Sicherlich sind die Unternehmen ja unterschiedlich stark aktiv, oder?
Wir haben unsere 444 Unternehmen eingeteilt in 5 Gruppen. Die erste Gruppe, die waren enthusiastisch, die haben alle 3 Wege der CO2-Reduktion eingeschlagen, beziehungsweise Kompensation. Die zweite Gruppe, das waren diejenigen, die sich vor allen Dingen auf ihre eigenen Produktionsprozesse gestürzt haben. Die dritte Gruppe waren eigentlich allen Maßnahmen gegenüber völlig skeptisch eingestellt. Die vierte Gruppe waren diejenigen, die sowohl die Supply Chain als auch die eigenen Prozesse in den Fokus genommen haben. Und die fünfte Gruppe, das waren diejenigen, die irgendwie nicht so richtig wussten, was sie machen sollten. Die waren noch sehr unentschlossen. Wenn man das mal in Prozentzahlen so sieht, dann haben wir bei den reinen Skeptikern, also die wirklich allen Wegen gegenüber skeptisch waren, eigentlich relativ wenig, 6%. Haben wir da gefunden. Die Enthusiasten hingegen waren ein gutes Viertel, wie gesagt 2022. Diejenigen, die sich dann auf die Produktionsprozesse und Lieferketten beziehungsweise nur auf die eigenen Prozesse gestürzt haben, das war jeweils auch ungefähr 1/4. Und dann haben wir auch 1/4 der Unternehmen waren damals noch sehr unentschlossen.
Wie unterscheiden sich die Dekarbonisierungsenthusiasten von den Skeptikern?
Welche Eigenschaften machen zum Beispiel die Enthusiasten aus und welche Eigenschaften lassen sich mit den Skeptikern verbinden? Und dann findet man, dass die Enthusiasten durchaus sehr erfolgreich sind. Das sind eher die erfolgreichen Unternehmen, die haben eine relativ hohe Profitabilität, sind relativ häufig auch Marktführer, das haben wir sie direkt gefragt. Sie haben überdurchschnittliche Wachstumsambitionen. Andererseits ist auch der Stakeholder-Druck bei denen relativ hoch und sie haben auch schon relativ viel Expertise jahrelang aufgebaut im Bereich Umweltmanagement. Das haben wir auch ganz gezielt abgefragt. Wir haben auch abgefragt, ob die schon mal Umweltinnovationen hervorgebracht haben. Das sind jetzt die Enthusiasten. Dann haben wir nochmal die Gruppe, die sich auf die Prozesse stürzen genommen. Da fällt auf, dass die überdurchschnittlich häufig sehr viel Expertise schon hatten im Bereich Umweltmanagement, also viel auch aufgebaut da über die Jahre und auch sehr viele Innovationen im Umweltbereich hervorbringen. Ansonsten waren die auch eher erfolgreich, sogar noch eher Marktführer als die Enthusiasten. Ja, und die Skeptiker, ja, bei denen war es dann auffällig, dass die sich zunächst mal auch nicht ganz überraschend, überhaupt keine Ziele bisher gesetzt hatten, damals zumindest nicht. Die waren auch überdurchschnittlich häufig im Familieneigentum. Marktführerschaft war auch niedriger als bei den anderen Unternehmen, auch von der Tendenz her etwas niedrigere Profitabilität bzw. auch Wachstumsambitionen.
Vielen Dank für die interessanten Beiträge. Vielen Dank für Ihr Kommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie konkrete Studien zur aktuellen Situation des Mittelstands suchen, dann werden Sie auf der Internetseite des IFM Bonn fündig. Sie finden hier nicht nur Studien, sondern auch statistische Daten. Und es gibt auch Themendossiers, wie beispielsweise zur Mittelstandspolitik, Herausforderungen, Klimawandel oder Bürokratie. All das können Sie kostenfrei auf der Internetseite des IFM Bonn, www.ifm-bonn.org, herunterladen. Ich wiederhole nochmals die Internetseite www.ifm-bonn.org. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Forschung des Instituts für Mittelstandsforschung und bis bald.